je steiler die These ist und je faktenbefreiter die Meinung ist, desto besser funktioniert sie, desto besser kann man aus der Schlagzeile machen und desto besser kann man dann 3 Tage später sagen, das wussten wir doch schon vor 3 Tagen, als wir selbst darüber geschrieben haben, dass das Müll war.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unterwegs mit einem fantastischen Kabarettisten, den ich schon seit vielen, vielen Jahren bewundere, Florian Schröder. Er tritt wieder auf, Corona ist fast vorbei und wir fahren heute für Sie mal wieder ein bisschen Regionalstrecke, Berlin nach Fürstenwalde. Florian, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, möchte direkt sagen, ja, wir fahren nach Fürstenwalde. Aber ich fahre anschließend weiter nach Bad Saro. Das ist der Ort, wo ich heute Abend auftrete. In einem Kaff wie Fürstenwalde würde ich nie auftreten. Nie. Ich fahre nur dahin, wo es schön ist. Bad Saro, da wo die Berliner sind, die in Berlin keiner mehr will, weil sie so viel Geld haben.
Ach, das ist so ein Schickimicki-Ort?
Ja, natürlich.
Ach nein.
Da wohnen die ganzen Leute, die zu viel Geld haben in ihren Villen. Oh. Also ganz schlimme Menschen, aber ich trete da auf, weil sie Geld haben und sehr viel Eintritt zahlen dafür, dass ich komme.
Und wie ist Fürstenwalde so?
Keine Ahnung, noch nie da gewesen. Ich kenne nur den Bahnhof vom Umsteigen nach Bad Saro, wo ich natürlich heimlich auch meine Hütte habe, aber ich muss es öffentlich verurteilen, damit es nicht so wirkt.
Also wir stehen noch nicht im Zug, wir stehen noch draußen am schönen Berliner Bahnhof,
Hauptbahnhof.
Es ist ja so ein Bahnhof, der so ein bisschen die Geister scheiden lässt.
Ja.
Ich finde, es ist eines der schönsten Bahnhöfe auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, wie es dir als Berliner geht.
Ich finde ihn auch schön, gar keine Frage. Aber er ist wahnsinnig unpraktisch, weil man permanent entweder ganz rauf oder ganz runter muss. Und wenn du es eilig hast und musst dann ganz nach unten, dann denkst du, scheiße, warum gehen hier 23 Stockwerke dazwischen, bis du mal von Gleis zu Gleis kommst.
Aber es gibt Aufzüge, es gibt Rolltreppen.
Wenn sie fahren. Du bist immer noch in Berlin,
ja,
wenn sie fahren.
Aber da ist er dann Berlin halt. Ist Berlin immer noch so ein bisschen Berlin, so ein bisschen komisch?
Berlin schwierig? Ist immer noch durch und durch Berlin. Nichts funktioniert in dieser Stadt. Es ist eine Stadt, die sich vollständig aufgegeben hat, wo alles scheißegal ist, wo man auch am Wahltag, Abgeordnetenhauswahl, Bundestagswahl einen Marathon organisiert. Hier ist alles egal.
Das ist Wahnsinn, ne?
Ja, hier ist nur noch Party und der Rest ist wurscht.
Die OSZE hätte hier mal vorbeischauen sollen.
Ja, absolut.
Da hätten sie mal einmal so...
Es wird Zeit für einen Friedenseinsatz so, der UNO.
Mal gucken, warum die Schlangen so lang sind.
Wir müssen Truppen schicken.
Krass, aber das hätte ich nicht gedacht, dass das bei uns so möglich ist, sowas.
Ja, aber der Bahnhof ist schöner als der Hamburger, das stimmt. Hamburg finde ich ganz furchtbar.
Nein.
Nein?
Ich habe gesagt, unter den schönsten Bahnhöfen ist er auf jeden Fall einer der schönsten. Und der allerschönste ist natürlich der Hamburger Hauptbahnhof. Er ist klassisch. Er ist auf einem Friedhof gebaut, wusstest du das?
Er lebt auf einem Friedhof.
Nein, der Hamburger Bahnhof ist cool, er ist praktisch und er ist der meistfrequentierte Bahnhof Deutschlands. Das wissen auch nicht die Leute.
Und mit der schönsten klassischen Musik direkt vor den Toren
des
Bahnhofs.
Genau, ja. Das ist schön.
Da laufe ich immer raus und bleibe oft einfach nur da stehen. Zwischen Hauptbahnhof und Taxi, weil ich die Musik so mag, weil ich da ja nicht mal klassische Musik hören kann.
Was hörst du denn privat? Das ist ja auch immer so eine Frage, ne? Ich sage immer, ich höre alles.
Ja, ich höre nicht alles. Also ich sag mal, was ich nicht höre.
Ja.
Schlager, Volksmusik, Deutschgedudel. Furchtbar. Aber was ich höre, meine Lieblingsband ist Placebo. Und einer meiner Lieblingsmusiker ist Gisbert zu Knipphaus.
Oh, ich liebe Gisbert.
Dazwischen spielt sich alles ab.
Oh.
Dazwischen ist alles möglich.
Mit Gisbert habe ich quasi begonnen.
Ehrlich?
Er hat bei uns auf den Slam-Bühnen, also ich glaube im Schauspielhaus damals vor jetzt 13, 14 Jahren hat er, glaube ich, seinen ersten richtig großen Auftritt. Hat unser Finale gewonnen und dann ist was entstanden. Und du, in Hamburg gibt es jetzt mittlerweile, wird immer so plakatiert mit Partys, die es gibt. Und eine Partyreihe ist Fick dich ins Knie, Melancholie. Eine Satzzeile aus seinem...
Ein wunderbarer Song.
Okay, wir mögen die gleiche Musik.
Die Alben sind fantastisch, ist eine der größten... Poeten der jüngeren Generation in Deutschland, finde ich. Liebe den.
So, was passiert in Bad Saro heute?
Heute trete ich da auf mit meinem Programm Neustart. Eine Kabarett- und Comedy-Show. 2 Stunden, mein aktuelles Tourprogramm. Und das aktualisiere ich ständig. Und damit fahre ich durch die Gegend. Und damit bin ich heute Abend in Bad Saro. Mit einer Regelung, die ich noch nicht kenne. 3G, 4G, G9, G7, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz viele Gs und wenig Menschen, weil die nicht kommen dürfen.
Ich war in Dresden gerade und dort war in dem Laden, wo ich war, 4G.
Was ist 4G?
4G ist geimpft, genesen, getestet und gesund.
Ach was?
Ja.
Okay.
Dann habe ich gleich auf die Karte geguckt und habe gesehen, in den ganzen Landkreisen dort ist Corona knallrot.
Oh. Gesund heißt, ich fühle mich gesund
das
oder
ich
bin gesund?
Das weiß ich nicht, das konnte mir keiner beantworten.
Gefühlte Gesundheit.
Aber es
ich fühle mich wahnsinnig gesund.
Das was kriegst du denn alles in Hamburg, gibst du das nicht?
Nee.
Da ist 2G oder 3G, aber 4G, das war ganz ernst gemeint, ne?
Ja, ja.
Das war wirklich ernst gemeint und gesund.
Das 3G des Winters hat mir Karl Lauterbach neulich erzählt, als ich ihn getroffen habe, ist genesen, geimpft oder gestorben.
Kannst du ein bisschen mehr Lauterbach bitte machen? Ich mach mal meine Augen zu, weil das ist es.
Ich weiß nicht, warum. Also das wir wollen noch jetzt nicht wertvoller, also Sender, also Zeit vergeudet, dass ich hier sage, also die Pandemie wird niemals also enden. Also ich werde vorher enden, bevor die Pandemie endet. Aber ich werde nicht, also wenn ich Gesundheitsminister bin, dann, also ich möchte nicht Gesundheitsminister werden. Das habe ich auch gerade gefragt. Aber also wenn... Ich würde es machen, aber es fragt halt keiner.
Hast du gesehen, dass er jetzt, also du musst ehrlich gesagt Sorge haben, weil Karl Lauterbach greift jetzt dein Genre hier an.
Ja,
er macht jetzt Stand-Up-Comedy.
Ja. Er hat sich das beibringen lassen.
Ja.
In einem Format
von Haselbrugger.
Eines ganz furchtbaren Anbieters, dessen Namen wir nicht nennen wollen. Amazon, ganz, ganz schlimm, böse.
Warum? Ich bestelle sehr viel bei Amazon zum Beispiel. Warum
ich würde
Amazon
nie bei Amazon bestellen. Ich bin ein Woker-Typ und sage, das geht gar nicht. Ausbeutung, Mitarbeiter, ganz schlimm, machen unsere Innenstädte kaputt. Jeff Bezos fliegt zum Mond, also alles böse. Nein, ich bestelle auch da. Aber wenig, nein, fast alles.
Haben wir eine Chance gegen die?
Gute Frage. Schwer. Ich glaube ja, aber es wird wahnsinnig schwer, weil sie einfach in der Abwicklung so gut sind. Also, wo hast du das? Du bestellst was, du schickst es zurück und da wird es auch direkt verschrottet.
Ja, leider.
Wird nichts mehr damit gemacht. Aber der Service ist halt der Hammer. Also, das ist immer wieder so bestechend.
Und ich denke, der Service ist krass, ne?
Denke ich jedes Mal wieder, du willst es nicht und dann tue ich es doch wieder.
Bist du so ein Mensch, der auch sagt, Servicewüste Deutschland?
Nee, ach, das ist so ein blödes Wort. Nee, nicht grundsätzlich. Ich finde vieles könnte besser laufen, aber Servicewüste, nee. Das klingt so nach Wüstenrot, so 90er Jahre.
Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn man hier irgendwas von jemandem will, dann fühlen sich die Menschen immer so ein bisschen belästigt. Also so eine Dienstleistung.
Ja.
Du fühlst dich in Deutschland immer belästigt.
Ja, man ist immer froh, wenn der da ist, nicht da wäre.
Ja.
Das ist so, ja.
Und das ist bei Amazon und bei den ganzen großen Konzernen, das haben die Amis, muss ich sagen, echt drauf.
Ja.
Also da wird
nice
gar nicht
to have
gefragt.
You here.
Ja, genau, nice to have you here. So, da gibt es ein Problem, es gibt hier kein Problem. Wir lösen das unmittelbar im Hotel. Das Zimmer gefällt mir nicht. Wir tauschen das.
Ja.
Hier kommt erstmal, warum denn? Ja, da zieht's. Ich komme mal mit und guck mal, ob das zieht. Also ich finde, es zieht hier gar nicht im Zimmer. Es ist doch ein sehr schönes Zimmer. So. Weißt du, das ist so...
Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob wir noch eins frei hätten. Und wenn, dann wäre es eins ohne Fenster zum Hof raus. Also, aber das könnte ich Ihnen anbieten.
Konntest du immer gut parodieren? Das ist mühseliges Arbeit?
Es ist manchmal mühselige Arbeit, aber ich konnte es eigentlich zum Glück immer. Und das meiste geht auch recht schnell. Aber ab und zu braucht es echt Zeit. Also manche sind echt hart. Da beiße ich mir die Zähne aus.
Wer denn?
Das sage ich jetzt nicht. Sonst sagst du, dass ich den machen soll, dann kann ich den nicht.
Nee, sage ich nicht.
Doch, sagst du.
Nein,
oh,
sag ich nicht.
Unser Zug kommt.
Okay.
Oh, wie blöd, wir müssen einsteigen.
Kommt,
wir können die Frage nicht mehr beantworten.
Der Zug kommt.
Ach, nee, wie doof.
Okay.
Wo ist denn die erste Klasse?
Hier, nee, da.
Da vorne war sie.
Jetzt ist sie. Die erste Klasse ist nicht da, wo
da
wir dachten, dass sie ist.
Wir müssen den Techniker
hinter uns herziehen. Warte, ich nehme dir den hier mit.
Oh, danke.
Komm mit hier. Ich nehme den hier.
Den Techniker hinter uns herziehen, an dem wir hier festgebunden sind.
Erste Klasse sollte in Abschnitt D sein, ist aber in Abschnitt B.
Passiert wie immer
passiert
bei der
nie.
Bahn, nichts funktioniert. Darf man das hier sagen oder wird das
ja, weil ich immer dagegen halte, dass mir tatsächlich so gut wie nie irgendwas in der Bahn bisher passiert ist.
Wirklich? Immer pünktlich?
Nahezu immer. Ich habe aber so absolutes Vertrauen. Abschnitt D ist doch immer Abschnitt D. Und ich muss halt auch dazu sagen, also ich kann es natürlich verstehen, ne? Mich selbst stört's nicht so doll. Wollen wir hier einsteigen?
Ja, machen wir.
Warte mal, den nehmen wir mal so hier rein.
Geht das?
Ich kann ja, den gebe ich Anna gleich.
Gut, danke. So.
Warte, ich hebe den für dich.
Das sagst du doch nur, weil du Geld von dem Unternehmen bekommst.
Nee, tatsächlich. Tatsächlich ist es so, dass ich... Naja, ich habe halt auch gemerkt, wenn von Abschnitt A auf Abschnitt G gewechselt wird, ich bin halt auch gut zu Fuß dann noch, ne? Dann ist es nicht so schlimm.
In meinem Alter ist das anders.
Man muss sich immer überlegen, wie das ist, wenn man in einer anderen Haut steckt.
Richtig.
In meiner zum Beispiel.
So. Weißt du, ohne Gepäck und so, da laufe ich dann da kurz entlang, das ist gar kein Problem.
Du fährst natürlich auch nur, oh, das Kabel wird gerade eingeklemmt. Ja.
So, wir kämpfen uns gerade mal, damit sie einmal mitkommen, wir kämpfen uns gerade durch einen schönen Regionalexpress.
Hallo.
So, jetzt sind wir in der... Die paar Euro für die erste Klasse sind es mir seit Anbeginn der Zeit wert.
Ja.
Wirklich. Ja, lieber nehmen wir. Oder Tisch ist auch, mir ist egal.
Wir können auch Tisch.
Tisch, machen wir Tisch.
Ja, machen wir Tisch, da können wir
Tisch, dann machen wir den sehr hier gut. So hier rein.
So. Das ist toll hier mit dem Techniker, das muss man auch mal sagen, weil man ist hier wirklich quasi wie zwei Hunde an der Leine, werden hier durch die Gegend geführt.
Das ist tatsächlich die aufregendste Fahrt, die wir bisher hatten, muss ich sagen.
Ja?
Finde ich schon, so ein bisschen ist es...
Ja, mit mir fährt man halt noch über Land, das ist eben mein Beruf, ne? Da fährst du mit mir nach Fürstenwalde, du mit anderen Kollegen fährst du Berlin-Frankfurt, Berlin-München, mit mir Berlin-Fürstenwalde. Ist es nicht toll?
Du bist richtiger Bahnfahrer, ne? Tag und Nacht, ja, leidenschaftlich immer...
Ich bin leidenschaftlicher Bahnfahrer, da ich keinen Führer habe.
Nein. Mhm. Nein.
Nein, nie gemacht.
Nein.
Also nicht verloren, nicht weggesoffen oder so ein Scheiß, sondern wirklich nie gemacht. Ich saß noch nie hinterm Steuer, nicht mal heimlich, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung davon und ich will es auch gar nicht können.
Ach krass. Mhm. Das trifft man jetzt immer mehr. Mhm. Also es gibt ja auch heute, ist man also in der Großstadt brauchst du sowieso kein Auto.
Richtig.
Aber das trifft man immer mehr. Aber zu unserer Generation war ja, ich habe ja am Tag meinem 18. Geburtstag war ich ja schon da, um die Prüfung abzulegen. Siehste?
Und bei mir auch, wo ich herkomme aus Lörrach, da war das natürlich auch so, dass die meisten ein Auto brauchten, ja, um überhaupt sich fortzubewegen. Die haben das auch alle genauso gemacht wie du. In meiner Generation ist es völlig ungewöhnlich, deswegen, ich hatte schon keinen Führerschein, als es noch nicht cool war.
Krass, du bist aus...
Oh, was zu essen?
Du hast in Bavü keinen Führerschein gemacht.
In Baden-Württemberg keinen Führerschein. Und ich habe in 15 angefangen beim Radio zu arbeiten, in Freiburg, und musste immer pendeln jeden Tag und habe das alles mit der Bahn gemacht. Und dadurch bin ich ab einem ganz frühen Lebensalter selbstverständlich mit Zügen sozialisiert worden. Ich hatte auch eine Holzeisenbahn, wahrscheinlich kam es daher, und bin deswegen immer Zug gefahren. Das ist mein liebstes Fortbewegungsmittel und das sage ich nicht, weil wir in einem sitzen.
Nee, du hast keinen Führerschein, du kannst kein anderes Fortbewegungsmittel haben.
Doch, es gibt auch Flugzeuge.
Aber nicht in Lörrach, wobei doch, Lörrach ist nah an einem Flughafen.
Basel?
Ne? Stimmt,
genau. Basel ist ein Flughafen und da kann man auch fliegen. Aber ich meine, als wir beide jung waren, da war ja Fliegen noch so teuer, wie es jetzt nach Corona wieder ist.
Alter, war das teuer.
Boah, jetzt ja wieder. Und damals war das so, das war 400 Euro oder 400 Mark. Das war, Fliegen war einmal im Jahr in Urlaub, wenn überhaupt.
Glaubst du, wenn man, also ich glaube, man muss die Leute ein bisschen dazu zwingen, zu ihrem Glück. Also ja, wenn wir die großen Probleme irgendwie angehen wollen, ich vertraue schon darauf, dass die Menschen es verstehen. Ich vertraue auch darauf, dass sie es umsetzen, aber ich vertraue nicht darauf, dass sie es dauerhaft umsetzen.
Ja.
Weil man seine Gewohnheiten hat, weil man dann irgendwie zweimal macht man es, dann ernährt man sich mal eine Woche, versucht man sich dann vegetarisch zu ernähren und dann fällt man wieder in seine alten Muster wieder zurück.
Ja.
Ich glaube, also weiß ich nicht, korrigiere mich. Ich glaube, man muss es irgendwie gesetzlich so regeln und sagen, tut mir leid, aber in unserer Kantine gibt es jetzt einfach kein Fleisch mehr. Und dann musst du überlegen, ob du bereit bist, irgendwie, Stichwort VW, auf die andere Straßenseite zu gehen, um dort wieder eine Currywurst zu essen, oder ob du sagst, nö, och, ist doch auch schön, so wie das ist.
Ja, stimme ich soweit zu. Ich bin nur der Auffassung, dass man immer möglichst die Optionenvielfalt hochhalten sollte. Also warum kein Fleisch mehr in der Kantine? Also ich bin ein Freund der Vielfalt und sage Fleisch ja, vegetarisch ja, von mir aus auch vegan und koscher.
Ja,
alles
ja,
wunderbar. Solange da alles da ist, ist es doch super.
Ja. Meinst du, die meisten Menschen machen es dann?
Ich glaube schon. Ich habe da ein bisschen mehr Vertrauen. Ich glaube ja, dass die, wenn du ihnen das anbietest, dass die früher oder später neugierig werden, auch das auszuprobieren, was unbekannt ist.
Also quasi solche Versprechen wie, wir müssen die Flüge so verteuern, dass die Leute gar nicht mehr fliegen können.
Es ist ja immer eine Frage der Alternativen. Und natürlich muss ich von Berlin nach München muss ich nicht fliegen,
ja,
wenn ich mit dem Zug 4 Stunden 30 fahre.
Ja.
Und zwar mitten aus der Berliner Innenstadt heraus, in die Münchner Innenstadt hinein.
Ja, ja.
Und hier fährst du zum Berlin-Brandenburg Airport schon mal raus, Höllenstrecke.
Ja.
Mit dem Zug geht's, mit dem Auto ein Albtraum. Und München in die Stadt rein vom Flughafen braucht auch kein Mensch. Ist verlorene Zeit, verlorenes Geld. Da sitze ich lieber entspannt im Zug 4,5 Stunden. Super. Und wenn es diese Strecken öfter gibt, dann kann man auch die Flüge teurer machen, weil dann muss die keiner mehr nutzen.
Was denkst du, wie werden die nächsten Jahre aussehen? Das ist jetzt schon ein Wandel. Ne? Wir haben einen politischen Wandel, es gibt, finde ich, auch einen gesellschaftlichen Wandel. Alleine schon diese Idee, das Wahlrecht auf 16 runterzusetzen, bin ich kein Fan von, sage ich dir.
Warum?
Weil ich glaube, dass 16-Jährige noch zu sehr beeinflussbar sind und sich noch nicht die allgemeinen Gedanken dazu gemacht haben, während ich das schon erzähle, fällt mir auf, wie bescheuert meine Argumentation.
Ich wollte gerade sagen, das gilt für viele 70-Jährige auch.
Das gilt für sehr viele. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen konservativ einfach. Ich habe keine Ahnung.
Ich bin sehr dafür. Ich glaube, dass man mit 16 Jahren heute so mündig und so reif ist, dass man diese Entscheidung treffen kann. Du kannst mit 16 so viele andere Dinge machen. Ein Kind kriegen oder was auch immer und muss für so viel Verantwortung übernehmen. Ich habe da keinen Zweifel, dass das richtig ist. Und eine Generation, die doch insgesamt heute sehr früh reift, also auch geistig reift, und eine Generation, die so dezimiert ist zudem, finde ich, muss gestärkt werden. Und die müssen früh eine Stimme kriegen. Deswegen bin ich sehr dafür.
In was für eine Zukunft guckst du? Bist du so ein positiv denkender Mensch, der glaubt, das wird alles, oder?
Nee, gar nicht. Nee. Ich finde beide Seiten ehrlich gesagt ziemlich unattraktiv. Also weder finde ich das gut, den Optimisten zu geben, es wird schon alles, wir kriegen das alles hin, noch ist dieser Salon-Pessimismus, mit dem man sich so wie in so einem Gottfried Benn hat das mal gesagt, ist wie so ein Strandkorb, der Pessimismus. Und man lehnt sich so zurück und denkt so, ach, da geht die Sonne unter, sie wird nie wieder aufgehen. Ja. Aber man sitzt doch ganz bequem da. Ja, ja. Ne? Und das finde ich genauso übel. Und deswegen, glaube ich, stehen wir vor großen Herausforderungen. Ich bin auch der Letzte, der glaubt, für alles eine Lösung zu haben. Aber von Natur aus neige ich dem Pessimismus mehr zu, aber versuche gleichzeitig eine skeptische Distanz zu ihm zu halten.
Ihr Kabarettisten habt ja einen schönen Blick immer auf alles zugespitzt, innenpolitisch, außenpolitisch, gesellschaftspolitisch, alles, immer politisch. Und unterhaltsam.
Ja.
Alles ist politisch.
Ja, eben. Kommt, deswegen,
egal, was man im Leben macht, das ist immer politisch.
Du kannst auch eine
Beziehung ist politisch.
Das meine ich, genau. Ich bin zum Beispiel der Auffassung, du kannst eine Nummer machen über zwei Menschen, die miteinander zusammenleben, oder ein ganzes Programm über die Liebe machen, und es kann hochpolitisch sein. Aber es kann auch hochpeinlich werden.
Ja,
aber
ja.
Prinzipiell ist das, wenn du was aus dem Privaten erzählst, was ich ja in meinem Programm Neustart auch tue, scheinprivates Erzählen aus dem Prenzlauer Berg, das kann ja genauso politisch sein, je nachdem, was du erzählst. Und häufig ist es unpolitischer, irgendwelche Witze über irgendwelche Knallchargen zu machen, die heute kommen und morgen wieder gehen.
Was sind die Figuren, wo du glaubst, die bieten sich an? Also bist du traurig, dass Frau Merkel dann nicht mehr da ist?
Nein.
Frau Merkel hat sich immer sehr an... Also einmal politisch, einmal persönlich und einmal aber auch für die Bühne.
Politisch traure ich ihr in gewisser Hinsicht nach, aber nicht, weil ich sie für so überdurchschnittlich hielt, sondern weil das Personal, das besonders in der CDU nachzukommen droht, mir in jeder Hinsicht intellektuell und charismatisch, und das will bei ihr schon was heißen, weit unter ihrem Niveau bleiben. Also unter Merkels und auch unter ihrem eigenen.
Wobei sie sich machen können, ne? Wenn wir Merkel 2000 und weiß ich nicht, 1 uns anschauen, hätte kein Mensch geglaubt, dass das in
natürlich nicht.
Never ever.
Nein.
Das war irgendwie dann, aber so, Gott, die, was will die?
Ja, aber auch Merz und Brinkhaus und was da jetzt so alles. Ich bin da skeptisch, aber so, politisch vermisse ich sie ja zum Teil, weil sie schon viel geleistet hat und weil sie tatsächlich in der Lage war, nach meinem Dafürhalten sich sehr schnell, sehr kompetent und sehr wissenschaftlich und sehr fundiert auch in ihr vollkommen fremde Themen einzuarbeiten. Also die war sicherlich keine Pandemie-Expertin vorher, die war sicherlich auch keine Finanzmarktexpertin vor der Finanzkrise. Das konnte sie sehr gut. Auf der anderen Seite hat sie natürlich schlimme Fehler gemacht. Sie hat letztlich die Demokratie ausbluten lassen, weil sie keine Debatte geführt hat und keine zugelassen hat. Und dem trauere ich nicht nach. Da bin ich eigentlich froh, dass dieses ewige teflonhafte Gelaber endlich ein Ende hat.
Jemand hat das ganz vergessen, wie das mal war, ne?
Ja.
Also als noch so richtig aktiv gestritten wurde und es so viele verschiedene Meinungen gab und nicht irgendwie keine Antwort gab. Muss ein Bundeskanzler Interviews geben. Habe ich mir neulich überlegt. Hat sie es jetzt ja nicht gemacht. Sie hat ein Interview gegeben.
Bei Anne Will.
Ja, bei Anne Will, das war's. Fand ich eine Zeit lang ganz erfrischend. Irgendwann hatte das schon was von der Queen.
Genau.
Die
es war ja präsidial. Ist,
genau. Ne? So, ne? Und ich würde sogar eher schon monarchial. Also, die anderen geben schon hier und da mal so ihre Interviews.
Ja.
Das wird wahrscheinlich jetzt anders werden, ne?
Also, ich finde, man muss als Bundeskanzler gar nicht so viel sagen, aber wenn man was sagt, dann sollte es pointiert sein und dann sollte auch mal ein neuer Gedanke dabei sein. Das wäre mein Anspruch. Das heißt aber nicht, dass man ständig in einer Talkshow sitzen muss. Ein bisschen mehr hätte ich mir gewünscht. Ich glaube, es ist auch die Aufgabe eines Kanzlers, eine gesellschaftliche Debatte zu entfachen und dafür sollte man dann doch ab und zu mal reden und sich nicht nur in die eine Sendung setzen, wo man weiß, das wird nicht allzu hart. So, ich muss hier mal nebenher kurz.
Das kannst du. Ich genieße gerade heute ein bisschen Bahnfahren, weil ich wirklich die letzte Zeit sehr viel im ICE verbracht habe.
Ja.
Und es irgendwie ganz erfrischend finde, jetzt auch mal so ein bisschen durch die Stadt zu tuckern, um dann irgendwie in der Nähe von der Stadt anzukommen und immer alle 2 Minuten anzuhalten, um ein bisschen rauszugucken. Wann bist du nach Berlin gezogen?
2005.
Fühlst du dich schon als Berliner?
Ja, also soweit man das kann, würde ich das schon sagen, ja.
Was wären die Themen deiner hast du überlegt, was die Themen deiner nächsten Programme sein könnten?
Nee, ich habe jetzt erst ein neues Programm.
Ich meine, so spürt man so ein bisschen im Vorfeld, was so kommen könnte?
Nee.
Bereitet man sich schon mal? Nee, ne? Das muss schon aktiv sein.
Man kann manchmal, wenn Themen schon kommen, so früh aufsteigen, dass man sie quasi schon am Horizont erscheinen sieht und dann, wenn sie dann groß sind, das Richtige im richtigen Moment sagt. Also das Thema und Zeit sich treffen. Das ist aber, das geht mit einem gewissen seismografischen Bewusstsein aufgrund von Erfahrung, aber oft auch nicht.
Bist du in Kryptowährung investiert?
Nein.
Nein.
Überhaupt nicht. Du?
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Du hast Bitcoins?
Ich habe alles.
Wirklich?
Ja. Zig verschiedene.
Und machst du
keine? Ja, ja.
Ja?
Jeden Tag mehr und mehr.
Ja?
Ist irre.
Was ist da, was reizt sich da an? Ich bin überhaupt kein Spekulierer. Ne? Ich bin auch nicht, ich war nie an der Börse, ich habe keine Aktien, ich zocke nicht. Das
kein macht mir alles Angst. Spielbank, kein Automaten, kein Roulette, kein Las Vegas-Traum.
Gar nichts, das macht mir alles. Ich war ein einziges Mal in einem Spielcasino aus Neugierde in Baden-Baden, als ich noch gearbeitet habe beim SWR. Und dann war ich ständig in Baden-Baden und dachte, jetzt musst du auch in den vielen Jahren musst du einmal ins Casino gehen.
Ja.
Bin ich da hingegangen?
Schönes Casino.
Es ist wunderschön. Und stand da immer und dachte, boah, was machen die da? Und ich hatte einfach total Angst. Und ich habe überlegt, ob ich 100 Euro investiere, aber ich habe mich nicht mal das getraut, weil ich dachte, ich gehe mit 200 Euro Schulden nach Hause.
Aber das ist die Sparsamkeit des Schwaben.
Ich bin Badener, wenn ich so, da
ach, bin. Oh Gott, darf. Das ja. ist ja für, ihr seid ja alle das noch verschieden. Ich habe neulich jemanden getroffen aus Bayern und ich bin Franke. Und ich bin Oberfranke und andere ich bin Unterfranke. Und ich so, okay, alles in Ordnung. So, okay, der Badener, genau. Der Schwabe, der Franke, der...
Genau, so. Nee, ich will da auch gar nicht so kleinlich sein. Ich weise nur gern darauf hin, weil Geiz und Sparsamkeit jetzt gar nicht meine obersten ethischen Prinzipien sind, weil ich das eigentlich relativ spießig finde und es schnell ins Kleinkariert, Geizige abdriftet, was eine der widerlichsten Charaktereigenschaften ist in meinen Augen.
Geiz ist eine schlimme Sache.
Ah, ich hasse es. Ich finde nichts schlimmer als geizige Menschen oder so Menschen, die alles aufrechnen und alles vergleichen und ja, da bin ich so viel, da hast du so viel, ich hab, also das kann ich nicht haben.
Was unterscheidet den Schwaben von dem Badener?
Der Schwabe ist dem Klischee nach, das leider nach meiner Wahrnehmung oft zutrifft, tatsächlich protestantischer, dadurch sparsamer, fleißiger, weniger lustbetont, immer schön der Ethik folgend, scharfe, scharfe Häuslebauer,
ja.
Während die Badener etwas lebensfroher sind. Das ist ja eine Weinregion.
Ja.
Na, da ist ja gute Weine auf dem Kaiserstuhl und die ganze Strecke da von
wunderschön. Ich würde so gerne mal die Strecke fahren.
Die Strecke ist
toll. Falls uns gerade ein Gast zuhört, der im besten Sinne auch, sag ich mal, mega prominent ist und mit mir so ein bisschen in diesem Raum fahren möchte, bitte melden Sie sich bei uns.
Ich würde die Rheintalstrecke, meistens voller Verspätungen, muss man leider sagen, weil ständig wird irgendwo gebaut.
Aber einen guten Wein.
Aber wunderbaren Wein, ja. Den die Bahn halt hat, aber meistens ist es ein guter. Aber ich habe auch schon Grauburgunder vom Kaiserstuhl getrunken. Also das ist wirklich und dadurch ist das ein bisschen, der Badener ist ein bisschen hebiger, der ist ein bisschen barocker, es ist alles, wenn man lebt, so, hey, oh, man strengt sich nicht an, man hat keinen Stress. Und das ist alles so ein bisschen gemütlicher, aber man weiß zu leben und isst noch was, trinkt noch was und irgendwann fällt man dann hinten über und da ist auch schon das Bett.
Und der Schwabe ist nichts, der ist es nicht.
Nee, beim Schwaben heißt es, ist 22:30 Uhr, mir macht um 11 Uhr zu. Ja klar, aber bis dahin habe ich doch mindestens noch 2 Wodka Sauer getrunken. 2! Ja, aber mir mache zu, ja, das weiß ich. Würdet sie die jetzt? Ja, die würde ich jetzt, aber jetzt gleich. Ja, wie sitzt sie mir mache zu? Das weiß ich, aber ich würde gerne, ich hätte auch schon einen getrunken. Sie hat schon einen gehabt? Nein, ich würde ihn jetzt bestellen. Aber sie hinnen noch nicht. Nein, sie haben ihn mir noch nicht gebracht. Aber mir mache zu. Ja, ich weiß. Ja. Und dann ist 11 und dann ist der Laden zu und hast nichts getrunken. Ja, ist wie schade, man hätte gern was gäbe, aber der hat den Gusto so will.
Bist du, sprichst du Mutter, Vater sprachlich quasi Dialekt?
Also, nee, den Alemannischen kann ich nicht gut. Ich kann den nur parodieren. Also ich kann das, was ich eben angedeutet habe, also das Alemannische, das ist so, das geht so 2, 3 Sätze gut und dann merkt der Native, dass ich es nicht kann und dass ich es nur parodiere und dann falle ich raus. Also ich kann es nicht, ich bin auch damit nicht groß geworden, also meine Eltern sprachen das nicht und ich bin auch kein so großer Fan dieses Dialekts, muss ich ehrlich sagen. Und da ich früh beim Radio angefangen habe und auch nördlich von Freiburg verstanden werden wollte, ja, habe ich mir schnell Hochdeutsch angewöhnt.
Achso, du hast quasi, also als Kind, hast du noch Dialekt gesprochen?
Meine Mutter hat Dialekt gesprochen, aber man nannte das Lehrerbadisch. Das ist, ich weiß, wenn du wegen so schwätzisch, aber es ist noch halbwegs verständlich. Das ist so, oh, dieser Dialekt, den sprach meine Mutter. Aber auch den mochte ich nicht so und deswegen habe ich mich immer durch auch frühe Mediensozialisation immer an Leuten orientiert, die glasklares Hochdeutsch sprachen.
Welcher geht auf der Bühne am besten?
Welcher Dialekt?
Ja, von der Publikumsreaktion.
Das kommt auf das
an, was man ist, natürlich.
Nee, es kommt vor allem auf das an, was man sagen will. Ne? Also wenn ich jetzt so ein bisschen über Geiz rede, kann ich natürlich schneller in den Schwaben verfallen, als wenn ich so einen Norddeutschen mache. Aber wenn ich so ja, hier ist ein bisschen langsam und so, wo wollen wir hier mal, machen Sie mir nicht. Da ist das natürlich dann eher der Norden, aber funktionieren tut das alles. Das muss halt im richtigen Moment zusammenkommen. Und also Thema und Dialekt, wobei, das darf ja auch nie ein Selbstzweck sein. Ne? Sonst ist es langweilig.
Bist du so ein Weinliebhaber?
Ich bin ja ein großer Weinliebhaber, ja. Ich finde Wein wunderbar. Ich trinke kein Bier und ich trinke auch sonst nicht kaum andere Sachen, aber Wein mag ich sehr.
Und zwar?
Immer schön die trockenen, also Grauburgunder, Weißburgunder, Riesling eher seltener, Silvaner eher seltener, grüner Veltliner unter den roten, natürlich am liebsten die Franzosen, Bordeaux. Yeah. Nein, es gibt auch sehr gute deutsche Rotweine.
Nein.
Doch.
Nein.
Es gibt schon ein paar. Ja, aber sie fallen natürlich gegen Frankreich und Italien fallen sie natürlich ab.
So ist
ein Primitivo, ja. Da weißt du einfach, da machst du nichts falsch.
Nee, das stimmt. Den haben wir hier nicht. Nee. Es gibt Hamburger Rotwein, wusstest du das?
Nee.
Ja, da wird in Hamburg, da oben auf den Landungsbrücken, da ist da, ich weiß nicht, wächst da eine Traube, eine einzelne. Und dann wird daraus der Hamburger Hochsporn, Nordsporn, Hamburgsporn oder irgendwie so. Und es gibt auch eine ganz nördlich gelegene in Schleswig-Holstein. Die jetzt auch Wein anbauen.
Ach, guck.
Und ich glaube, das ist gar nicht so dumm, das zu machen, weil, ja, wenn das so weitergeht, dann werden wir dort einen exzellenten Primitivo wuchtig in der 40 Grad warmen Sonne, vollmundigen Primitivo herrlich haben. Ja, 2030, bis 2030 will ich ihn noch geben und dann. Kann ich mir. Machst du dir Sorgen so um sowas wie Klimawandel?
Ja, natürlich, klar. Klar, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und spätestens, wenn du dann immer wieder daran erinnert wirst durch so ein Hochwasser, weißt du, was uns da bevorsteht. Und ja, ich sehe dem mit dem Auge des interesselosen Unwohlseins. Ha, Kant sprach ja vom interesselosen Wohlgefallen.
Ja.
Interesselos heißt ja, man hat kein Interesse daran, dass es weitergeht, aber ist gleichzeitig, also dass es weitergeht mit dem Klimawandel, ist aber gleichzeitig inhaltlich so überlastet, weil ich kein Naturwissenschaftler bin und weil ich einfach nur letztlich Plattitüden wiederholen kann, die andere besser sagen können, bin ich auf der inhaltlichen Ebene immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich nichts mehr hasse als Leute, die mitplappern, obwohl sie keine Ahnung haben und sagen, wenn wir jetzt das nicht tun, dann erreichen wir das 1,5-Grad-Ziel 5 Jahre später. Dann sage ich, not my business.
Habe ich mich gestern Abend gerade mit ein paar Freunden drüber unterhalten, die unsere klassischen Polit-Talkshows und was wir so haben, wo du so Leute einlädst, die die meistens keine Experten sind, aber sie haben eine Meinung ja. zu der ganzen Geschichte.
Ja, Leute wie mich.
So, ja, na, du bist ja nicht als Experte jetzt hier geladen und auch nicht als Spitzenpolitiker, ja. sondern aber das wird, und ich finde, das ist wieder eine andere Sache, weil da weiß ich, guck mal, das ist der Florian und der sortiert mir das auf seine Art und Weise. Ja. Aber wenn da jetzt irgendwie, weiß ich, ein Bundesminister sitzt, der auch nicht so ganz so viel Ahnung davon, erwarte ich von dem nicht, dass er mir das irgendwie so auf seine Art und Weise sortiert, sondern dass er mir sagt, was Sache ist so. Dann hat der eine Freund mich gefragt, warum gibt es das? Was macht das überhaupt Sinn, dort zu sitzen? Warum lädt man nicht irgendwie vier Experten ein, die sich irgendwie darüber unterhalten, als irgendwie vier Leute, die alle eine Meinung haben? Und dann ist es auch sehr spekulativ.
Ja.
Also wenn Folgendes in China passiert, dann passiert danach möglicherweise Folgendes und dann würden wir eventuell das machen. Und da sitzen die Leute davor und gucken sich das irgendwie brav an.
Ja.
90 Minuten. So. Und dann ist vorbei. Und das halte ich irgendwie, weiß ich nicht. Frage ich dich, ich halte das für gefährlich. Warum
ja.
guckt man sich das an?
Naja, ich glaube, das ist einfach der Wunsch, irgendwie so eine Art Vorhersehbarkeit zu schaffen und da einen Adressaten zu haben, der etwas aussagt, was halbwegs verlässlich in die Zukunft deutet, was natürlich nie möglich ist, weil gerade der spekulative Teil ist ja oft relativ sinnlos. Ne? Ich weiß noch, ich wurde mal in einem Vorgespräch einer Talkshow vor der Bundestagswahl 2017 gefragt, was ich denn glauben würde, wer dann SPD-Kanzlerkandidat 2021 wird. Und dann sagte ich, ja, aber jetzt ist doch erstmal Martin Schulz der Kandidat, es ist doch jetzt 2017. Ja, aber 2021. Ja, wir wissen doch noch nicht mal, ob Martin Schulz gewinnt oder verliert. Also dann stellt sich die Frage ja ganz neu. Ja, aber mal so spekulieren. Dann dachte ich auch, ja, das kann man natürlich machen, aber das ist nicht besonders erkenntnisreich. Aber es ist eben auch, wir leben eben im Zeitalter der Meinung. Und ich habe ja ein Buch geschrieben, das den schönen Titel Schluss mit der Meinungsfreiheit trägt. Und da sage ich am Ende in einer kleinen Anleitung zur Meinungsfreiheit, immer darauf achten, je weniger Fakten, desto mehr Meinung. Und darum geht's. Also ignorieren Sie Fakten, ignorieren Sie andere Meinungen, bleiben Sie bei Ihrer Meinung. Es ist quasi eine ironische Anleitung mit allem, was ich nicht unterstütze. Und das ist, glaube ich, schon so, dass man, dass es vor allem viele Medien interessieren, sich ja dafür, Dinge hochzuschreiben und wieder runterzuschreiben. Und je steiler die These ist und je faktenbefreiter die Meinung ist, desto besser funktioniert sie, desto besser kann man aus der Schlagzeile machen und desto besser kann man dann drei Tage später sagen, das wussten wir doch schon vor drei Tagen, als wir selbst drüber geschrieben haben, dass das Müll war. Warum haben wir eigentlich drüber geschrieben? Das ist quasi der Dreischritt, in den viele Medien funktionieren.
Was hochgefährlich ist,
ja, total.
Also auf lange Sicht gesehen, wenn wir das immer weiter so fahren, wir fahren es ja so, also selbst also wenn wir so die New York Times jetzt als Beispiel zu nehmen, die nie ein Bild vorne auf ihrem als Aufmacher benutzt, sondern irgendwann dann doch angefangen hat, mal hier und da mal doch ein Foto da reinzupacken. Und ich glaube, selbst das wird irgendwann einknicken. Also und auch bei uns unsere super seriösen Medien, die wir haben, die sich sehr viel Mühe gegeben haben, dass die Schlagzeilen nicht plakativ, dass sie nicht meinungsmachend, dass sie nicht inhaltslos sind. Aber das passiert, also das hat so eine Überhand genommen, wo ich auch gesehen habe, dass die ganz, ganz seriösen auch angefangen haben, das zu machen. Das,
ja.
Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, wo das Ende davon dann irgendwann ist. Außer du liest einfach nur noch deine Schlagzeilen und deine Überschriften und dann machst du dir eine Meinung. Deswegen meinte ich auch, wir brauchen diese Experten in diesen Sendungen als Leute, die da sind, die dich in deiner Meinung entweder bestätigen oder das Gegenteil und dann hast du, dann passiert ja was mit dir.
So. Genau.
Wobei eigentlich sollte was mit dir passieren, wenn jemand dir ganz sachlich erklärt, was Sache ist.
Richtig, genau. Und diese Dynamik hat das große Problem, dass man letztlich die ganze Debatte verkürzt auf irgendeine schnelle Meinung, irgendeine Position, die radikal ist, die natürlich auch online funktioniert und die Mechanismen sowohl bei Facebook als auch bei Twitter sind ja nun mal so, dass sie, sagen wir mal vorsichtig, ich nenne es in meinem Buch inhaltsgleichgültig sind. Man könnte sagen inhaltstolerant, ich nenne es gleichgültig, weil ihnen egal ist, was da steht, ne? Sondern sie wollen ja nur, dass du etwas schreibst, was oft geteilt wird, was oft kommentiert wird, sodass die Leute länger auf deiner Plattform bleiben.
Richtig, nichts anderes. Du sollst nur so vieles geben, diese Droge konsumieren. Genau. So viel egal. Bleiben Sie noch mal. Ich habe noch einen Drink, es gibt noch einen zweiten.
Genau so.
Essen Sie dann ja noch was.
Genau, so. Exakt. Ja. Das ist genau. Und ich schreibe in meinem Buch, in Schluss mit der Meinungsfreiheit, auch das tatsächlich, es ist wie eine Bar, in der du sitzt. Du bist nackt, sitzt in der Bar und du zahlst für deine Getränke nichts, denn du bist nicht der Kunde, du bist das Produkt, das verkauft werden soll. Und je mehr du trinkst und je mehr die von dir haben und je mehr Bilder sie von dir machen und je mehr Daten sie von dir haben, desto mehr können sie expandieren und desto mehr können sie damit machen. Nur darum geht es. Und das steckt in der Ideologie des Silicon Valley ja von Anfang an drin, dass man immer gesagt hat, Inhalte sind egal. Inhalte brauchen wir nicht. Es geht letztlich darum, die neueste Plattform zu erschaffen. Das heißt, eine Hülle zu schaffen, die möglichst neu, möglichst erfolgreich ist. Amazon, Apple, Facebook, Twitter, all diese Konzerne haben ja eigentlich nichts Neues geschaffen, sondern sie haben Amazon verschickt Pakete. Fertig. Das Richtig. Haben halt vorher andere gemacht. Und Apple baut neue Telefone. Und das ist alles. Aber es ging nie drum, Inhalte zu platzieren, sondern Plattformen zu schaffen, in denen irgendjemand Inhalte anbietet, den sie dann dafür auch noch ausbeuten können.
Und ich finde, da kann man schon ein bisschen spekulieren für die Zukunft, also jetzt in dem Fall, was denn so auf uns zukommt, weil das mache ich immer ganz gerne. Mhm. Auch, damit, das auch machen wir auch in allen Gesprächen, ich mache es auch privat sehr gerne, damit ich selber meinen Horizont erweitere und ich durch verschiedene andere Geschichten, die ich höre und lerne und dann ein bisschen drüber nachdenken kann, zu gucken, was sind denn so die Szenarien, die so kommen. Wo geht dieses Jahrzehnt denn hin? Also ich habe diese Gespräche schon geführt 2000 und weiß ich nicht, 13 und 15 und 20 und als du bei mir in der Sendung damals saß, haben wir uns auch damals, da gab es noch kein Instagram, da haben wir uns über Facebook unterhalten.
Genau.
So. Und jetzt haben wir noch eine weitere Plattform dazu gekommen. Facebook ist es tot. So, jetzt macht das aber das gleiche läuft auch über Instagram weiter. Also dieser Konzern hat es auf eine, ich habe einen sehr hohen Respekt davor, muss ich sagen, haben sie es geschafft, während die eine Plattform stirbt, eine andere Plattform nach oben zu ziehen, die dann der letzte Shit ist. Ich meine, genau. Sorry, da kann man nur niederknien vor auf der einen Seite.
Genau.
Und auf der anderen Seite ist es, denkt man sich so, okay, wir sind, Facebook ist tot. Bedeutet nicht, dass Facebook tot ist, sondern Facebook ist über Instagram jetzt und macht weiter. Und das nächste wird auch von denen kommen.
Natürlich.
Aber müssen das sonst kommen?
Genau. Und bei Instagram muss man ja sagen, da haben sie ja wirklich, das ist ja ein Netzwerk, das wirklich zusammengeklaut ist, ne, von Richtig. Allen anderen möglichen, Richtig. An allen anderen Netzwerken.
Ja.
Ne? Also die Story-Funktion ist nicht von ihnen. Die Reels haben sie übernommen von TikTok, also die kleinen Videos. Sie haben die Direktnachricht-Funktion eigentlich aus WhatsApp übernommen, beziehungsweise aus der SMS-Funktion. Also es ist ein Tool, das ganz viel anbietet. Alles schlecht eigentlich. Ne? Alles schlechter als das Original. Aber das halt permanent wieder sich anpassen. Ach, die machen das so. Die Videos sind quasi der Versuch, IGTV, Instagram TV ist der Versuch, YouTube zu kopieren. Ja. Also das ist schon eigenartig, aber es ist das stilbildende Medium geworden, einfach weil es ein Bildmedium ist, ne? Und weil es weitgehend frei ist von Text und weil es ein Wohlfühlmedium ist. Und weil das natürlich ganz furchtbare Unwohlseinskonsequenzen hervorruft, wie wir alle wissen, aber es ist eben so schnell, du hast ein Bild, du guckst dir was an und es ist aber, im Grunde ist diese Instagram-Kultur eigentlich eine auf den zweiten Blick barbarische, weil sie so streng ist, weil sie so eine, also diese ganzen Influencerinnen, ne, die da irgendwas verkaufen, es ist so das aseptische Bild, es ist ja nichts wild auf Instagram, es ist ja bieder, es ist eigentlich furchtbarer Biedermeier. Ne? Also wenn Nacktheit, dann ist es auch nicht sexuelle Nacktheit, sondern dann ist es nur so ein ganz bisschen, es ist eigentlich furchtbar bieder, es ist 50er Jahre nur aufgehübscht durch Filter.
Ne? Aber und wir sind halt auch drauf.
Natürlich.
Wir füttern die. Du und ich füttern die.
Wir beide, ich bin da auch. Ich habe da einen Account, der heißt Schröder Live, da mache ich ganz viel. Gut, ich mache da wenig Selfies, aber natürlich, ich füttere die, ich bin überall da. Und du kommst heute ja in unserer Position auch gar nicht mehr drumherum.
Stimmt das?
Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Es ist eine Möglichkeit, sich eine Zielgruppe mit aufzubauen. Es ist eine Möglichkeit zu kommunizieren.
Ja.
Und es ist eine Möglichkeit, natürlich auch innerhalb dieser, wenn auch kritisierten Plattformen neue Wege zu gehen und denen auch ein neues Gesicht zu geben. Denn ich muss mich ja den Gesetzen von Instagram nicht zwangsläufig unterwerfen. Ich kann ja
auch, wenn du es nicht machst, spielt dich Instagram einfach nicht aus.
Genau.
So, also du musst dich schon den Gesetzen von denen unterwerfen. Die sagen so, nee, das tut mir leid, aber das Video, was sie jetzt hier hochgeladen haben, Herr Schröder, hier in 16:9, das wollen wir ja nicht. Deswegen spielen wir das gar nicht aus. Das ist aber so ein schönes Video. Nee, das hätten sie andersrum drehen müssen, weil wir möchten nicht, dass die Leute ihr Handy drehen. So. Und dann machst du das dreimal, hast dann 0 Klicks drauf und dann wirst du dann, ich schwöre dir, dann machst du dann 9:16 beim nächsten Mal. So, auch wenn es dir nicht
gefällt.
Das stimmt.
So. Ja, das stimmt. Ja, ja.
Das ist ein Problem.
Ja, ja, klar. Das ist wie wenn du bei Twitter einen längeren Gedanken formulieren willst, aber hast halt
eine
280 Zeichenbegrenzung. Ja. Oder du machst so einen riesen
Thread
und siehst aber, dass es.
Den keiner lesen will dann auch, weil du willst bei Twitter keine riesen Gedanken lesen.
Genau.
Willst du nicht.
Du willst
280 Zeichen haben,
das
mehr will man nicht.
Genau.
Ich habe neulich überlegt, erinnerst du dich, wie wir das früher gemacht haben? Also wie haben wir unsere Veranstaltung und so, wie war das, bevor wir das so, also es ist ja noch nicht so lange, dass es das alles gibt, dass wir, ich würde sagen, es ist jetzt maximal, sag ich, 6 Jahre.
Ja.
Und von den 6 Jahren würde ich sagen, 4 wirklich aktiv und davor hat man so ein bisschen ausprobiert und die 3 Jahre davor ist gar nichts passiert. So.
Ja.
Wie haben wir es früher gemacht? Wie hast du früher eine Veranstaltung beworben, wenn Leute zu dir kommen sollten?
Gar nicht. Ja. Also, wir haben uns auf den Veranstalter verlassen, dass der das macht, dass der die Plakate klebt und dass der ein Radiointerview organisiert oder dass der ein Zeitungsinterview organisiert. Und dann wusste man, ein Zeitungsinterview, das ist Gold wert. Das lesen die Leute in Moorbach Hinterhausen, bevor man auftritt. Und dann ist die Bude voll.
Ja.
Und wenn du das Zeitungsinterview bekommen hast, war sie häufig auch voll.
Ja.
Und heute genügt das halt nicht mehr. Heute kannst du auch Zeitungsinterviews geben und es hat überhaupt keine Auswirkungen.
Kommt keiner.
Nee. Aber du machst irgendwie eine geile Aktion bei Facebook oder Insta und schon ist der Laden voll.
Ja, nachdem du mit Extra 3 auf die Bühne gegangen bist und die Leute an der Nase herumgeführt hast, dann ist man wieder überall so.
Genau. Ne?
Und zwar, weil du das auf Social Media dann teilst.
Genau.
Und alle Menschen teilen das weiter. Und die Presse glaubt, oh Gott, da ist irgendwas passiert, da müssen wir unbedingt darüber berichten.
Genau.
So, und dann werden diese Berichte dann natürlich nochmal bei Facebook geteilt und dann tata. Ich habe einige Wochen nichts anderes außer Florian Schröder, wo ich war. Ich kam gar nicht drum herum. Ich war nicht hier, ich war nicht in Deutschland. Aber als ich wieder zurückkam und das mir anguckt, was hat er gemacht?
Ich habe das ja auch selbst gepostet auf meinen Kanälen, nachdem ich da in Stuttgart aufgetreten bin und den Querdenkern mal ein bisschen was über Meinungsfreiheit erzählt habe, die sie ja angeblich immer verteidigen, obwohl sie doch schnell gezeigt haben, dass ihre Grenzen da sehr eng sind.
Genau.
Und so lässt sich, und das ist ein schönes Beispiel, weil das war ja auch diese Guerilla-Aktion habe ich ja auch ausschließlich auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter geteilt, weil ich das auch selber in der Hand behalten wollte und weil ich diesen Auftritt einmal dokumentieren wollte. Ohne dass irgendjemand anderes ihn kürzt, irgendwas ändert oder mir die Deutungshoheit nimmt. Und das ist natürlich das emanzipatorische Potenzial auch dieser Netzwerke, dass du sowas in die Welt rausschießen kannst und es kriegt eine komplett eigene Dynamik. Es explodiert oder es explodiert nicht.
Ja.
Ich habe auch schon viele Sachen gemacht, wo ich dachte, das ist doch jetzt genial.
Ja.
Und es ist überhaupt nichts passiert. Nee. Aber das vergisst man und das habe ich für mein Buch für Schluss mit der Meinungsfreiheit auch nochmal aufgearbeitet. Du hast natürlich auch das emanzipatorische Potenzial bei MeToo, bei den Protesten beim ägyptischen Frühling.
Genau,
Black Lives Matter. Also da hast du ja auch, da siehst du ja was, wozu diese Netzwerke in der Lage sind, wenn man ihre gute Seite nutzt und wenn man da was tut, denn sie sind ja, das Schwierige ist ja an ihnen, sie sind ja nicht nur gut und sie sind nicht nur böse, sie machen nicht nur das Falsche, sondern wenn man es richtig anstellt, können sie auch wirklich aufklärerisches Potenzial haben.
Meinst du, nachfolgende Generationen werden besser mit umgehen als wir, weil die das einfach besser verstehen?
Ja, glaube ich schon. Also das sehe ich schon bei Leuten, die 20 Jahre jünger sind als wir oder so, die heute 18 oder 20 sind, die lachen ja über das, was wir da zum Teil veranstalten und lachen ja drüber, wie wir zum Teil auf die Methoden dieser Konzerne reinfallen. Und ich glaube, das ist eine Frage von Generationen, die anfangen, selbstverständlich mit diesen Medien groß zu werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie dadurch auch weniger verführbar sein werden. Aber es gehört halt auch wirklich noch sehr viel dazu. Ich finde, es gehört ein Schulfach Medienkritik dazu. Das ist mir, habe ich in meinem Buch auch empfohlen, dass ich denke, es ist wichtig mal zu sagen, hey, was sind eigentlich Medien? Dass man da nicht anfängt alle iPads sind böse und Smartphones erst recht, sondern dass man sich das Ganze, die Janusköpfigkeit dieser Medien anguckt, wo nützen sie, wo schaden sie, was ist das? Und zwar vom Buchdruck bis in die Gegenwart, Fernsehen, Internet, Zeitungen, alles einmal aufarbeitet. Und um ein kritisches Bewusstsein den Medien gegenüber zu schulen, das fände ich essentiell.
Also Personal, ne? Aber dann für...
Ja. Weil also ich und du brauchst vor allem ein Personal, das kompetenter ist als die eigenen Schüler. Und das könnte bei dem Thema auch schwierig werden.
Das könnte schwierig werden. Also ich glaube, das ist einer der Gründe. Es gibt hervorragende Lehrerinnen und Lehrer da draußen, die sich sehr, sehr viel Mühe geben und das ganz, ganz toll umsetzen. Aber es wird halt nicht beigebracht, dass du das... Also mir ist es nicht bekannt, dass es ein Fach ist, was du noch dazu lernst. Ich finde, es sollte genauso wie Pädagogik in jedem Lehramtsstudium, sollte die Medienkritik, wie immer man sie nennen möchte, sollte auch immer komplett mit drüber, damit die das wirklich als so... Das müssen Experten sein.
Ja.
Genauso wie mein Chemielehrer bitte das alles verstehen soll, was er mir dabei bringt am Ende, muss das genauso sein. So.
Und je mehr du diese Medien dämonisierst, gerade die Jüngsten, die ja dann häufig als Teufelszeug hingestellt werden, desto interessanter werden sie ja nur. Ne? Wenn man da aber sagt, hey, das ist hier nicht der Teufel, das ist aber auch nicht der Engel, der hier uns ins Paradies führt, sondern das sind Werkzeuge, die wir unterschiedlich einsetzen können, dann wäre schon viel gewonnen.
Bevor wir ankommen, so, du fährst bis Bad Saro, wir fahren bis Fürstenfeldbruck, aber wir fahren nicht bis Fürstenfeldbruck.
Die Fürstenfeldbruck ist bei München.
Das ist woanders, ne?
Ja, das ist eine ganz, ganz andere Strecke.
Nicht Fürstenwalde an der Spree.
Fürstenwalde-Spree, das
ja,
ist hier.
Ja, weißt du, Fürstenfeldbruck, Fürstenwalde-Spree, ich bin
alles
dann
nicht eins. Bin ich nicht. Bad Saro ist immer in der Nähe. Wenn irgendwo ein Fürsten kommt, egal ob ein Walde oder ein Feldbruck kommt, Bad Saro ist immer um die Ecke.
Ich danke dir, mein Lieber. Ich wünsche dir eine wunderbare Veranstaltung und dass es jetzt auch wieder richtig schön losgeht.
Ja, jetzt geht's wieder los und ich empfehle nochmal mein Buch, Schluss mit der Meinungsfreiheit.
Ich empfehle es auch und ich finde, Schluss mit der Meinungsfreiheit ist eine sehr, sehr gute Sache.
Ja.
Weil mir ist zu viel davon.
Mir ist auch zu viel.
Mir ist zu viel Meinung.
Und vor allem so, wie Meinung im Moment definiert und geführt wird und Debattenkultur stattfindet, so muss Schluss gemacht werden damit. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, kauft es euch oder hört es euch an, wie ihr mögt.
Ach, kann man noch hören?
Kann man noch hören.
Hast du selbst
eingesprochen?
Das ist gar nicht so einfach, ne? Finde ich.
Ich mochte das. Ich habe mich nach einer Woche eingeschlossen und nichts anderes gemacht, als meinen eigenen Text gelesen. Und habe ich dann noch immer gedacht, oh, guck mal, das hast du aber schön formuliert.
Ist man mal so, ne? Das ist gar nicht so schlecht, was ich da gemacht habe.
Genau, und dann ist auch schon so lange her. Ich weiß es ja gar nicht. Ich wusste es ja auch gar nicht mehr, was ich da alles geschrieben habe. Da war ich selbst überrascht von meinem Text. Wer hat denn das geschrieben? Dann habe ich gedacht, Moment, habe ich vielleicht Baerbocks Ghostwriter angerufen? Dann habe ich festgestellt, nee, ich war es selber.
Meine Damen und Herren, die nächste Folge ist mit Sarah Nuru. Auch schätze ich sehr, die Dame. Sie macht sehr, sehr coole, tolle Sachen. Sie ist nicht mehr Germany's Next Topmodel, sondern sie ist eigentlich Germany's Next Super Unternehmerin für Nachhaltigkeit. Und wir fahren von München nach Zürich. Da haben Sie mal Südstrecke über zwei Länder. Bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie Informationen zum Thema Reisen in Corona-Zeit mit der Deutschen Bahn suchen, noch müssen Sie ein bisschen, dann wissen Sie bahn.de/corona. Bis zum nächsten Mal.
Nächste Station, Fürstenwalde, Spree.
Oh Gott, wir sind schon da.
Ja.